wenn du halt ein Business hast, dann ist dein Business das Wichtige und dann musst du dich eben auch pragmatisch orientieren. Will heißen, das Kapital hat in Deutschland momentan, würde ich sagen, kein Interesse an der AfD. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht irgendwann ein Interesse entwickeln werden, wenn die AfD stark genug ist, dass an ihnen kein Weg mehr dran vorbeiführt.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin. Wenn du ein Jacobin-Zuhörer oder Leser bist, hast du sicherlich schon längst mitbekommen, dass am Dienstag der selbsterklärte demokratische Sozialist Soran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York gewonnen hat. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht, vor allem für die amerikanische Linke, die seit Jahrzehnten ein so hohes Amt nicht bekleidet hat. Und erst recht, wenn man bedenkt, oder im Kontext davon, dass die USA wieder von Donald Trump regiert werden, der gerade sowohl den Rechtsstaat als auch den Wohlfahrtsstaat im Land massiv angreift und droht, Jahrzehnte von demokratischer und gewerkschaftlicher Errungenschaften zurückzudrängen. Aber die Nachricht ist natürlich nicht nur für die Amerikaner eine frohe Botschaft, sondern auch überall im Ausland und vor allem auch hier in Europa hat sein Sieg ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommen. Und warum auch nicht? Denn er zeigt ja, dass eine linkspopulistische, klassenpolitische Kampagne durchaus gewinnen kann, zumindest in großen Städten, wo aber immerhin die Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile lebt. Aber es ist auch wichtig für uns, weil es tatsächlich eher eine Rarität heutzutage darstellt, dass linke und nicht rechte Parteien auf dem Vormarsch sind. Überall in Europa sind rechte Parteien wesentlich stärker als vor 10 Jahren. In manchen Ländern sind sie Teil der Regierung oder führen sie sogar an. Und auch hier in Deutschland ist die AfD zumindest in den östlichen Bundesländern kurz davor, die absolute Mehrheit zu erringen. So sieht es zumindest, wenn man die jetzigen Umfragen anschaut, aus. Wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit in Deutschland wie im Rest Europa, aber die Bedrohung ist real und die Debatte in der deutschen Linken über wie genau wir diese Partei oder diese Kraft charakterisieren sollte, läuft schon seit Jahren. Manche sehen sie als rein faschistisch, andere sagen, sie ist in Teilen rechtsextrem. Es wird darüber diskutiert, ob vielleicht gerade eine Faschisierung der Gesellschaft stattfindet. Doch was in der linken Debatte oft relativ kurz kommt, ist die rechte Debatten selbst. Also was sagen die Rechten über sich selbst? Wie verstehen sie sich selbst? Wie unterscheiden sie sich zu Rechten vorherige Generationen? Wo sind auch die Bruchpunkte innerhalb dieser Parteien? Wo gibt es Differenzen, Strömungen etc.? Um diese Lücke zu schließen, haben zwei gelegentliche Autoren und Freunde von Jacobin, nämlich Nils Schniederjan und Sebastian Friedrich, ein neues Projekt vor ein paar Wochen gestartet mit dem Namen Über Rex, wo sie genau diese Fragen nachgehen und versuchen auch, die innerrechten Diskursen aus linker Perspektive zu beleuchten, damit wir auch unseren Gegner besser verstehen können. Ich werde gleich mit einem von den beiden, nämlich Sebastian, mehr über das Projekt erfahren und auch ein bisschen mehr mit ihm darüber sprechen, was die AfD für eine reale Bedrohung darstellt in den kommenden Jahren und wie man vielleicht sie besser als bisher bekämpfen könnte. Doch davor der regelmäßige oder wöchentliche Hinweis von mir, dass wenn du diesen Podcast magst, tu uns bitte den Gefallen und abonniert ihn, gibt uns viele Likes auf den Social Media Plattformen eurer Wahl und empfiehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kolleginnen und Genossen, denn wir sind wirklich sehr dankbar für jegliche Unterstützung. Gut, das war's. Bis gleich mit Sebastian. Hi Sebastian
Hi.
und herzlich willkommen wieder bei Jacobin Weekly.
Grüß dich, freue mich, dass ich mal wieder da bin. Ich glaube, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir über den politischen Gegner gesprochen haben.
Genau, ich glaube, wir haben aber tatsächlich auch letztes Mal über den politischen Gegner und diesmal geht's auch darum, aber es hat ja auch einen aktuellen Aufhänger, der eher erfreulich ist als meistens, wenn wir uns über die Rechten unterhalten, nämlich du hast zusammen mit Nils Schniederjan ein neues Projekt gestartet. Über Rex, wo es um natürlich die AfD und die deutsche Rechte geht, aber auch, und das finde ich besonders spannend, über ihre eigenen Diskurse. So, also wie diskutiert die Rechte, was denkt die Rechte? Und da würde mich zum Anfang einfach interessieren, wieso glaubst du, brauchen wir ein solches Projekt? Warum müssten wir verstehen, wie die Rechten sich selber verstehen?
Also wenn wir jetzt mal die AfD betrachten, die gibt es jetzt seit 12, fast 13 Jahre. Wir als Linke, aber auch ja, das normale Establishment beschäftigt sich natürlich intensiv mit dieser Partei, nicht erst seitdem sie jetzt über 20% ist. Und obwohl sich doch viele Kolleginnen und Kollegen im journalistischen Bereich, aber auch auf dem politischen Bereich intensiv damit auseinandersetzen, haben wir immer wieder festgestellt, dass es doch eine gewisse, ja, nicht bei allen, aber doch im überwiegenden Maße so eine gewisse Unkenntnis über die neue Rechte, über das Rechteprojekt insgesamt gibt. Also eine Unkenntnis darüber, was wirklich die konkreten Ziele sind, welche Erfolgsaussichten sie auch überhaupt haben. Und selbst wenn es da dann doch einzelne Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich sehr gut damit auskennen, fehlt dann meistens dann noch ein materialistischer Blick auf diese ganze Angelegenheit. Also dann wird dann meistens nur auf die Rechten geblickt oder auf die Strategen im Hintergrund, die irgendwie die Masterpläne anscheinend in den Händen hätten. Aber es wird wenig auf die gesellschaftlichen Verhältnisse geblickt, die überhaupt das Erstarken der Rechten begünstigen und dann auch überhaupt sie in eine potenzielle Machtoption bringen. Große Themen, aber wir versuchen all das zu vereinen, also sowohl eine gute Kenntnis über den Gegenstand, über die Rechte selbst, über die neue Rechte, über die AfD, über ihr Vorfeld, aber eben auch eine analytisch, gesellschaftsanalytisch, auch ökonomiekritische, kapitalismusanalytische Perspektive darauf zu werfen.
Klingt doch alles erstmal ganz gut. In einem von den ersten Texten, den ihr veröffentlicht habt, schreibst du oder schreibt ihr über genau diese neue Rechte und sozusagen diese neue Rechte Szene, die sich etabliert hat, samt Verlagen, Zeitschriften, eine Kulturszene. Und ihr schreibt, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, aber dass sozusagen die Rechte in den letzten Jahren sowohl einen intellektuellen Umfeld sich aufgebaut hat, auch ein Stück weit so den vorpolitischen Raum besetzt, aber auch, dass sie, finde ich, etwas Rebellisches sozusagen an sich haben. Also sie haben so eine rebellische Identität entwickelt, die sie durchaus attraktiv macht, auch für viele junge Menschen, die unzufrieden sind und insgesamt Menschen in der Gesellschaft, die abgegessen sind. Und während eine ähnliche Entwicklung zumindest bisher in Deutschland bei der Linken eher ausbleibt, abgesehen natürlich von Ausnahmen wie Jacobin vielleicht, aber es gibt nicht ein vergleichbarer oder es gibt nicht so ein lebendiger und reger kulturelle Szene wie bei den Rechten. Was glaubst du, macht diese rechte Szene aus und wie ist sie in den letzten Jahren so dynamisch geworden?
Genau, ich glaube, dynamisch ist genau das richtige Stichwort. Also es gibt eine offensichtliche Dynamik. Es gibt auch zum Teil eine Ausdifferenzierung, also dass Akteure, die vorher in einem gemeinsamen Think Tank gearbeitet haben, jetzt eher auch eigene Projekte machen und sich versuchen, auch in ihrer rechten, rechtsradikalen Strömung selbst nochmal zu profilieren und da eigene Verlage und so weiter gründen. Also wir haben da eine enorme Dynamik. Aber eigentlich ist der Grundaufbau, wenn wir jetzt links und rechts vergleichen, steht es eigentlich um die Rechte gar nicht so besonders. Also sie haben gar nicht so viele Akteure. Sie haben zwar ihre Medienprojekte und es gibt natürlich auch neue Medienprojekte. Sie haben jetzt aber nicht Unmengen an Akademien, nicht Unmengen an Zirkel, an Thinktanks, sondern das ist doch ein relativ überschaubares Feld. Also gerade wenn wir jetzt über die rechten Intellektuellen sprechen. In diesem sehr kleinen, überschaubaren Feld, wo wir wirklich vielleicht eine Handvoll wirklich starke Akteure haben und im erweiterten Kreis dann vielleicht sowas wie 100 Akteure oder so, da gibt es in der Tat diese Dynamik. Aber ich stelle auch fest, sowohl von links als auch von liberalem Establishment aus, ist gerade in den letzten Monaten gibt es so eine neue Faszination an den rechten Intellektuellen, die Leute um Götz Kubitschek beispielsweise in Schnellroda, dass ihnen so nachgesagt wird, dass da die super interessanten Debatten und so laufen. Da gab es ja dann auch in der Zeit eine Diskussion im Sommer, dass es da jetzt eigentlich viel dynamischer und interessanter ist. Ich bin da ein bisschen überrascht, weil also es gibt jetzt nicht eine neue Qualität der Debatten innerhalb der Rechten. Also wir haben im Grunde schon seit ein paar Jahren ja, schon strategische Diskussionen, aber eigentlich sind sie gar nicht so, gehen sie gar nicht so intellektuell oder auch strategisch über das Maß hinaus, was wir im Grunde von ihnen kennen. Was sie, glaube ich, besonders macht ist, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der auch bei deiner Frage mitschwingt, ist, dass sie es ihnen gelingt, sowohl als Partei, aber eben auch in diesem rechtsintellektuellen Vorfeld, sich so eine Anti-Establishment-Position zu halten und auch als Intellektuelle so Anti-Establishment zu sein. Also dann kann dann jemand wie Götz Kubitschek sagen, wir sind hier die Einzigen, die wirklich frei denken, wo alles erlaubt ist und so weiter. Was so auch nicht stimmt. Ich glaube auch nicht, dass jede Position in Schnellroda gerade gehört und gesagt werden darf. Also da ist es mit der Meinungsfreiheit sicherlich auch in dem eigenen Spektrum, wenn man an die Grenzen kommt, auch recht überschaubar. Aber dadurch, dass sie sich eben so so als Outsider begreifen, der sie ja auch sind, muss man sagen. Also es gibt ja auch die Strategie der Ausgrenzung von Teilen und weiten Teilen des Establishments. Aber in dieser Außenseiterrolle, da gefallen sie sich auch ein Stück weit. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum sie da noch mal ein bisschen mehr strahlen können, weil sie irgendwie dann doch, es gibt so einen Reiz an oder so ein Faszinosum am Verbotenen oder am Ausgeschlossenen, die dann trotzdem irgendwie so denken können. Ein letzter Punkt, und der ist, glaube ich, gerade auch für eine deutsche Linke nicht ganz unwichtig. Es gibt ja immer wieder diesen Fehlschluss, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, aber so dieser Gedanke, Rechte sind ja eher, die suchen nur einfache Antworten, die seien irgendwie dumm oder sowas, ne? Also wenn ich zum Beispiel mich mit Freundinnen, Freunden, Kolleginnen, Kollegen, sonst wem unterhalte, fragen sie mich immer, wie ist denn das mit den rechten Intellektuellen, dass die ja dann doch so schlaue Konzepte und sowas haben. Sie hätten jetzt auch mal einen Podcast von Kubitschek oder so gehört und waren ja ganz überrascht, wie schlau der sei. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, weil warum sollten Rechte nicht auch schlau sein? Warum sollten Rechte übrigens nicht auch nett sein und freundlich sein? Das ist ja irgendwie auch möglich. Aber dass es schlaue, strategisch denkende Rechte gibt, das ist, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man oftmals diese 90er-Jahre-Karikaturen vor Augen hat. Also irgendwelche prügelnden Skinheads, die irgendwie mittags schon besoffen sind. Und das kriegt man natürlich nicht ganz zusammen mit dem Bild von einem Benedikt Kaiser auf der anderen Seite oder von einem Götz Kubitschek oder von den ganzen anderen.
Du hast ja selber gesagt, die Szene ist an sich eigentlich gar nicht so groß und eigentlich trifft das Gleiche ein Stück weit auch auf die AfD. Ich meine, die AfD hat ja nur, was weiß ich, 60, 70.000 Mitglieder, auf jeden Fall wesentlich weniger zum Beispiel als die Linkspartei. Und die insgesamt stecht die Rechte in Deutschland nicht unbedingt durch Massenmobilisierungen hervor. Also wir haben irgendwie ein komisches Missverhältnis, wenn man die Umfragen auf der einen Seite schaut und die Wahlergebnisse und dann die reale Verankerung der Rechten vor Ort, die ist oft dann doch recht bedürftig. Und da würde mich interessieren, diese Szene, die du jetzt beschrieben hast und die ihr diskutiert auf eurem Blog, inwiefern hat sie einen direkten Draht zu der AfD? Also können wir sie verstehen als Teil einer sich formierenden Massenbewegung von rechts? Oder sind das eher fragmentiertere Diskurs-Chamber sozusagen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und eine wichtige Beobachtung. Also sowohl Partei als auch intellektuelles, konzeptionelles Vorfeld sind ein Elitenprojekt. Also da gibt es keine starke Massenorganisierung oder so, ne? Das unterscheidet sie, glaube ich, auch der Struktur nach jetzt von Linken, die stärker auf die Einbindung der Massen setzen. Man kann auch darüber streiten, ob sie manchmal zu sehr auf die Einbindung der Massen setzen und zu wenig dann auch in eine Organisation überführen wollen und ob das manchmal zu anarchistisch ist und so weiter. Gibt es lange Diskussionen drüber. Könnten wir, glaube ich, auch eine Weile drüber philosophieren. Aber auf jeden Fall ist es bei den Linken natürlich, gibt es eine stärkere Zugewandtheit zur Masse. Bei den Rechten ist es in der Tendenz nicht bei allen, da gibt es natürlich auch Schattierungen und so, aber in der Tendenz eher ein Elitenprojekt. Deswegen ist zum Beispiel so eine Akademie, wie sie in Schneroda stattfindet oder auch an anderen Orten, das ist bewusst kleiner gehalten, auch wenn da jetzt auch 100 Leute oder sowas hinkommen, aber da geht es darum, die zukünftigen Kader auszubilden. Also da gibt es sozusagen eine genuin stärkere Orientierung an so etwas wie einem Kadermodell. Deswegen ist das erstmal so in sich. Erstmal klar, dass es da Strukturunterschiede gibt, beispielsweise zu so einer linken Mobilisierung, die immer viel stärker auf Masse setzt. Das nächste ist aber, wenn man das jetzt trotzdem mal berücksichtigt und dann mal einen Schritt weitergeht, stellen auch die Akteure, die strategischer denken und in diesem intellektuellen Vorfeld sich bewegen, durchaus fest, dass sie ein Nachwuchsproblem haben. Also es gibt einen Fachkräftemangel, was sozusagen auf dieser Ebene von jetzt schlicht sowas wie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Länderparlamenten oder in der Bundestagsfraktion angeht. Und eine wirklich richtige, funktionierende und organisierte Massenbewegung gibt es auch nicht. Also es gab eine Zeit lang natürlich Pegida, das war regional begrenzt. Das hatte tatsächlich einen Charakter von einer ja doch über eine Konjunktur hinausgehende Massenbewegung, auch wenn sie natürlich die meiste Zeit mit wenigen tausend Menschen waren, aber trotzdem kontinuierlich da waren. Es ist aber bisher nicht gelungen, daraus etwas Vergleichbares, auch nur temporär bundesweites zu machen, geschweige denn etwas Organisierbares zu machen. Also Das ist ein großer Unterschied beispielsweise jetzt zu Faschismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil ja diese Analogie oft auch nochmal aufgerufen wird. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wobei man da fairerweise auch sagen muss, dass es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch kein Internet gab, kein Social Media. Also es gibt natürlich heute eine stärkere auch digitale Organisierung oder so, was man sich ja auch berücksichtigen muss. So, jetzt zur eigentlichen Frage, das waren die Vorbemerkungen, die Verbindung zwischen AfD und diesem Vorfeld. Also gerade wenn wir jetzt über die Strategen nachdenken und ich habe den Namen jetzt ja schon ein paar Mal genannt, der ist ja auch einer der schillerndsten Figuren, Götz Kubitschek, selbst meines Wissens kein Parteimitglied, aber selbstverständlich gibt es dort eine besondere Nähe zu einzelnen Landesverbänden, insbesondere zum Thüringer Landesverband, um Björn Höcke, aber auch dem Brandenburger Landesverband, um Christoph Berndt. Und ich hatte mit Nils Schniedergern, mit dem ich jetzt ja das überrechts.de mache, im vergangenen Sommer eine Radiofeature-Reihe gemacht, Deutsches Denken, ein Vierteiler für Deutschlandfunk, könnt ihr auch bei all euren Podcatchern und so weiter abhören, wenn ihr wollt. Natürlich am allerliebsten in der ARD-Audiothek und in der Deutschlandfunk-Audiothek, aber auch die ganzen anderen Apps sind wunderbar. Jedenfalls da findet man auch in der letzten Folge, im vierten Teil, reden wir relativ offen mit Götz Kubitschek auch darüber, welchen Einfluss er auf die AfD hatte. Und da sagt er relativ klar, dass sie die Partei gekapert haben. Das ist dann so, dass man so ein Projekt kapert, sagt er im Wortlaut. Und damit meint er, dass er mit Björn Höcke zusammen damals wohl auch noch anderen, aber die Idee dieses Flügels mitentwickelt hat, also des innerparteilichen Zusammenschlusses, um eben die Leute um Lucke, später dann Petri und Meuthen aus der Partei zu drängen. Das war also eine Idee, die zumindest auch in Schnellroda mit entstanden ist. Und das zeigt ja schon relativ deutlich, wie eng da die Verbindungen sind, gerade zwischen diesem Vorfeld. Karl-Heinz Weißmann, ein anderer wichtiger Rechtsintellektueller, der damals mit Götz Kubitschek zusammen in Schnellroda das Institut für Staatspolitik gegründet hat, die haben sich mittlerweile verworfen wegen einer Strategiefrage, der sagt inzwischen, angesprochen auf Götz Kubitschek, naja, dass der Götz Kubitschek da jetzt auf einmal so einen Landesfürsten berät, das würde ich ja nie machen. Der ist also eher, der hat eher so eine Distanz zu dem realpolitischen Klein-Klein, weil er von sich aus eher sagt, wir sind eher auf der allgemeineren, konzeptionellen Ebene aktiv.
Ja, ja. Und was sind dann zum Beispiel die großen Streitfragen in diesem Milieu? Also du hast gerade schon ein paar Namen erwähnt von Rechten oder ehemaligen AfDler, die die Partei inzwischen verlassen haben, aber auch so innerhalb des radikaleren Flügels der Partei zum Beispiel. Was sind dann so die Strategiedebatten? Wie kann man sich das vorstellen? Geht es dann um Reform und Revolution, wie bei Linken, aber halt umgekehrt? Oder was sind dann so wirklich die Knackpunkte?
Ja, also es gibt einige inhaltliche Differenzen. Ich dachte lange Zeit, dass die Wirtschaftssozialpolitik ein Knackpunkt ist innerhalb der AfD, weil es da sowohl Hardcore-Neoliberale, Ordoliberale, könnte man auch sagen, auf der einen Seite oder auch Libertäre gibt und auf der anderen Seite schon so Leute, die jetzt um Benedikt Kaiser oder auch Björn Höcke so etwas wie den solidarischen Patriotismus predigen, also eine stärkere sozialpolitische Ausrichtung, das aber verbunden mit doch einem eher auch exklusiven Gedanken, also das ist sehr stark an Staatsbürgerschaft, manche meinen auch an sozusagen Bluts Gemeinschaft gebunden ist. Darüber ließe sich, da müsste man stärker ins Detail gehen, aber jedenfalls eine stärkere sozialpolitische Ausrichtung haben. Das war auch in der Tat ein paar Jahre lang in der AfD ein großer Streitpunkt. Dieser Konflikt wurde aber befriedet, mehr oder weniger, Ende 2020 bei dem Sozialparteitag in Kalkar. Da gab es schlicht einen Kompromiss. Also hat man sich sozusagen in der Mitte geeinigt und seitdem ist das Thema auch bei jemandem wie Björn Höcke kaum noch vorhanden. Also das wäre auch mal eine Betrachtung, vielleicht auch mal für einen Jacobin-Text oder so gesondert, was so aus dieser ganzen Erzählung die soziale Frage von rechts geworden ist. Weil das ist relativ still um diese soziale Frage von rechts geworden, ehrlicherweise. Ja. Wir Linken waren alle relativ aufgeregt ab 2016 nach Brexit und Trump und Didier Eribon. Und haben uns auch, glaube ich, ein bisschen am Nasenring durch die Manege ziehen lassen von den Rechten, die mit ihrer Geschichte von der sozialen Frage von rechts. Genau, die spielt jedenfalls heute keine große Rolle mehr. Ich würde sagen, das ist kein zentraler Streitpunkt mehr, auch wenn es da sicherlich unterschiedliche Positionen gibt. Zentraler Streitpunkt Geopolitik. Also Osten orientiert ist man sehr stark an Putin orientiert in geopolitischen Auseinandersetzungen oder ist man doch eher transatlantisch? Da gibt es sowohl die alten transatlantischen meist auch libertär, neoliberal ausgerichteten Rechten, die aber jetzt Unterstützung bekommen von teilweise Leuten, die vorher auf der anderen Seite standen, weil sie es ganz interessant finden, was da mit dem Trump und dem Vance und dem Musk und so weiter in den USA passiert. Also da gibt es enorme Verwerfungen und auch Verschiebungen. Es gibt in dieser geopolitischen Debatte noch so eine Art dritte Position, die versucht, ein stärkeres Europa zu etablieren und Deutschland sozusagen als Führungsmacht in Europa. Also das ist auf jeden Fall ein Streitpunkt, der auch entscheidend ist, wenn es um so etwas wie Machtoptionen geht. Also wir sehen ja an Italien, Giorgia Meloni, du kannst als radikale Rechte durchaus auch vom Establishment geliebt oder zumindest akzeptiert werden, wenn du, was die geopolitische Ausrichtung angeht und vielleicht auch ein bisschen wirtschaftspolitische Ausrichtung angeht, dich ein bisschen mäßigst und ein bisschen mehr an das Establishment orientierst. Diese Melonisierung würde in Deutschland vor allem bedeuten, dass sich die AfD klar auf einen Westkurs einlässt und die Kreise in der Partei, ich würde gar nicht sagen, dass das die große Mehrheit ist, aber es gibt natürlich die eher nach Russland orientierten Kreise in der Partei, die müssten dann da das Nachsehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Streitpunkt,
ja,
und der ist unmittelbar verknüpft mit dem Hauptstreitpunkt, nämlich nach der im Grunde Realpolitik versus Fundamentalopposition. Das ist, kann man in diesen Begriffen so fassen. Das ist auch der wahre Grund gewesen, zumindest der inhaltlich-ideologische Grund gewesen, warum es zu einem Bruch kam zwischen Kubitschek und Weißmann 2014, die ja zusammen das Institut gegründet haben. Kurz gesagt, Weißmann und auch ein großer Teil der Jungen Freiheit, einer wichtigen rechten Wochenzeitschrift, plädieren im Grunde seit Gründung der AfD für einen eher gemäßigteren Kurs, für einen Kurs, der darauf abzielt, dass die AfD auch Juniorpartner einer bürgerlichen Koalition mit der CDU sein könnte und mit der FDP auch noch zusammen. Also so eine, so ein, im Grunde, das sind schon irgendwie auch, wenn man an die Prämissen geht, sind die Unterschiede zwischen Weißmann und Kubitschek wahrscheinlich nicht so groß. Aber in der konkreten Ausgestaltung, was Politik bedeutet, dass Politik eben auch bedeutet, pragmatisch zu handeln, da haben sie unterschiedliche Ansichten. Weißmann also für einen eher realpolitischeren Kurs, während Kubitschek, aber auch andere, die auch nochmal in anderen Strömungen sind, auch jetzt das ganze Jung-Europa-Milieu um Benedikt Kaiser und Philipp Stein, da doch eine sehr bewegungsparteiorientiertere Position haben. Die sehen die AfD gar nicht als jetzt Selbstzweck oder so, sondern ist im Grunde ein Resonanzraum, in dem man versuchen kann, die eigenen Inhalte zu verstärken. Aber ihnen geht es eigentlich, das sagen sie ja auch selbst, um eine ganz andere Gesellschaft, um einen ganz anderen Staat. Es wird immer so ein bisschen...
Wird das irgendwo weiter ausbuchstabiert, was für einen Staat sie sich vorstellen?
Also es gibt... immer wieder diese auch interne Diskussion darum, ob man jetzt einfach nur zurück zur alten BRD möchte, ja oder nein. Und Kubitschek und auch andere werfen dann jemanden wie Weißmann vor, die wollen doch nur die 50er Jahre und so zurück. Und Weißmann sagt in der Tat, ja, 50er waren auf jeden Fall besser als heute. Und eigentlich finde ich schon gut, wie es da auch um die Rechte stand. Also das ist sozusagen das einfach nur zurück zu den 50er Jahren. Götz Kubitschek beispielsweise, der hält sich da doch gerne auch im Unklaren. Zum Beispiel gibt es da so eine seiner berühmten kürzeren Ansprachen bei den Treffen in Schneroda, die sind ja auch die meisten dokumentiert. Dann sagt er mal so, ja, wir wollen eben nicht zurück in die BRD der 50er Jahre. Wir wollen erzählen von einer anderen Staatsidee. Und dann hält er sich auch immer so ein bisschen vage und wird dann auch nicht so ganz deutlich. Ich finde es für auch unser Radio-Feature Deutsches Denken, da fanden wir es ganz interessant, die Aussagen von Götz Kubitschek und Erik Lehnert sozusagen übereinander zu legen. Erik Lehnert ist die rechte Hand von Götz Kubitschek, der Herausgeber der Sezession. Er selbst, auch parteilos, ist Fraktionsgeschäftsführer der AfD in Brandenburg, also im Potsdamer Landtag. Also hat eine sehr hohe Position, weil da auch die Verbindungen zu Schnellroda sehr eng sind. Und der sagt relativ klar, und Kubitschek übrigens auch, Abschaffung des Parteienstaates. Also das ist ganz dezidiert. Es geht ihnen letztlich, wenn man das mal ausbuchstabiert, also ich muss jetzt hier keine Textexegese betreiben, ich komme zu der Schlussfolgerung, damit stehe ich jetzt auch nicht alleine. Es ist so ein Drei- oder Vierklang vielleicht. Also völkischer Nationalismus als Ideologie spielt eine ganz zentrale Rolle. Also schon auch völkisch, jetzt aber nicht sozusagen nur mit der Gitarre in der Hand und geflochtenes Haar und man rennt ums Feuer herum oder sowas, aber schon, dass das Volk als eine Schicksalsgemeinschaft, aber auch als eine Abstammungsgemeinschaft verstanden wird. Also es gibt diese biologische, genetische Komponente, ganz klar, das sagen sie alle. Nationalismus ist, glaube ich, versteht sich von selbst. Dazu kommt aber auch ein autoritärer Staatsbegriff oder ein autoritärer Etatismus, könnte man sagen. Also die Vorstellung davon, eine Elite herrscht das Land, das kann auch eine kleine Gruppe sein, kann auch eine Gestalt sein, wie das auch Erik Lehnert andeutet in unserem Radio, unserem vierten Radio-Feature-Teil der Reihe, nämlich in dem er dann davon spricht, ja, Hindenburg, der stand über den Parteien und genau so etwas bräuchte es eigentlich wieder. Er nennt dann sogar lustigerweise noch Gerhard Schröder, der auch über das Parteiinteresse hinaus agiert hat. Früher hatte Armin Mohler, einer der Säulenheiligen dieser Person, auch immer von Charles de Gaulle gesprochen oder teilweise von Franz Josef Strauß. Dahinter steht, da ist gar nicht so wichtig, ob sie jetzt die einzelne Person die Position vertritt, sondern die Struktur dahinter ist das Interessante. Die starke Figur, die über dem Parteien und über dem Partikularinteresse stehende Person, die die Volksgemeinschaft oder zumindest das Volk, das deutsche Volk eint und nach vorne führt. Und das ist eine Vorstellung, also so ein autoritärer Etatismus basiert auf eine völkisch-nationalistische Ideologie. Das würde ich sagen, das ist der gemeinsame Nenner von den meisten Strömungen. Dann gibt es natürlich verschiedene Schattierungen. Die einen sind faschistischer, die anderen nationalkonservativer und so.
Ja. Gut, ich würde gerne, es gibt noch 1000 Fragen, die ich gerne stellen würde. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Deshalb würde ich gern nochmal mit dir zurückblicken auf die Filiton-Debatte Ende August, Anfang September. Also ein bisschen albern an sich, aber vielleicht gibt es da trotzdem ein paar interessante Punkte. Der Journalist und Redakteur Jens Jessen hat mit einem großen Aufsatz in der Zeit darüber geschrieben, dass vielleicht die Linken doch ein bisschen schuld am Aufstieg der Rechten sind. Und das Problem natürlich mit solchen Aussagen, finde ich, ist nicht die Fragestellung an sich, die ist, finde ich, legitim, sondern was man dann eigentlich mit links meint. Ne? Und eigentlich erzählt er darüber, dass die Rechte oder die Unterstützung für die Rechte auch eine Reaktion ist auf, naja, man könnte sagen, Woke-Linken, links-grün versiffte, bürgerliche, progressive, urbane Mittelschichtsverhalten etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Und das hat natürlich eine sehr starke Abfuhr bekommen von allen möglichen Seiten. Aber als ich den Aufsatz gelesen habe und zum Beispiel jetzt auch das neue Buch von Oliver Nachtwey und Caroline Armlinger, Zerstörungslust, wo sie auch mit hunderten AfD-Wählern und Rechten sprechen, da finde ich, ist empirisch vielleicht doch ein bisschen etwas dran, oder? Dass ein Teil, nur ein Teil, aber ein Teil der Unterstützung für die Rechte heutzutage ist auch eine Ablehnung von einer Art von Verhalten in der Politik, die sehr belehrend ist und von oben herab und meistens assoziiert wird mit den Grünen, mit gewissen Lebensweisen, damit vegan essen etc. pp., nicht mehr so viel Auto fahren, dass da schon auch so ein libertärer Impuls drinsteckt.
Ja, also ich sehe es im Kern eigentlich so. Also mich hat diese Debatte ein bisschen überrascht, weil sie mir so ein bisschen spät schien. Weil ich hatte den Eindruck, dass wir jetzt im erweiterten Wir ja schon irgendwie länger auch über diese Fragen diskutieren. Mhm. Also inwieweit so ein Linksliberalismus auch mit dazu beigetragen hat. Das kann man ja auch, das muss man ja gar nicht moralisch oder so sehen. Das kann man ja versuchen, ein bisschen nüchtern analytisch zu begreifen. Ein Stück weit ist natürlich der Aufschwung der Rechten europaweit schon auch oder auch weltweit als gewissermaßen ein Backlash zu verstehen. Also auf reale, erfolgreiche Emanzipationsbewegungen, also auf eine erfolgreiche Frauenbewegung, auf eine erfolgreiche Bewegung auch von Queer, Trans, Schwulen, Lesbenbewegung etc. Und auch migrantische Bewegung, antirassistische Kämpfe, die ja erfolgreich auch ein Stück weit waren in den letzten 50, 60, 70 Jahren, in dem Sinne, dass sie ja die Gesellschaft in der Tat verändert haben. Das war ja nicht so, dass jetzt irgendwie immer die Politik von oben gesagt hat, ah ja, okay, jetzt ändern wir mal irgendwie unser Frauenbild, sondern es wurde ja erkämpft von Emanzipationsbewegungen. Und in gewisser Hinsicht sind Rechte eben auch eine Reaktion darauf. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was Jens Gersten unbedingt gemeint hat. Du hast es ja auch gerade referiert. Ja. Aber ich finde, es hängt damit zusammen. Denn also so das Erkämpfen eines Platzes in der Gesellschaft und auch sozusagen Erkämpfen, dass man auch sichtbar ist und dass man eben auch völlig zu Recht, auch noch aus dem linken Verständnis, aus dem Gleichheitsverständnis heraus, eben mit sprechen, mitregieren auch am Ende möchte. Das ist ja klar so, ne? Das ist, finde ich, auch erstmal ein wichtiger Punkt. Dass man dann, wenn man an also in auf dieser relativen Ebene oder wenn man so möchte, horizontal aufgestiegen ist, also sowohl was in der Klassengesellschaft angeht, als auch was sozusagen in akademischen Berufen und sowas angeht, dass man dann vielleicht auch, ich will das jetzt nicht an einzelnen Personen festmachen, sondern wirklich auf so soziale Gruppen beziehen, dass es dann auch dazu kommen kann, dass man dann als Aufgestiegene wiederum nach unten blickt auf die anderen, also auf die Zurückgebliebenen, auf die weißen Arbeiter oder so, die ja irgendwie alle die falschen Witze machen und sonst was. Das können wir, glaube ich, tausend Geschichten aus unserem Alltag erzählen, wo es sozusagen zu so Kulturclashes oder so kommt, ne? Das hat sicher mit eine Rolle gespielt. Das ist auch sozusagen der habituelle Hintergrund von so einer Debatte um diese um das Heizgesetz oder so bei Habeck, ne, wo es ja dann genau das wieder aufgerufen wird, ah ja, jetzt wollen uns diese Grünen schon wieder irgendwas da vorschreiben oder wollen uns vorschreiben, dass wir kein Fleisch essen oder sonst was. So als jemand, der auch kein Fleisch isst, kann ich sagen, so, naja, man sollte halt den Leuten auch nicht so viel vorschreiben. So, und wenn es jetzt nicht unmittelbar alles, also wenn es jetzt nicht das Unmittelbare betrifft. Und dann kommen sicherlich auch Erfahrungen von Corona und sowas mit dazu. Also ich finde, da sind schon auch Punkte drin, auch bei Caroline Amlinger und bei Oliver Nachtwey, die mich dazu bringen, dass ich das jetzt nicht komplett ablehnen würde, was da in der Zeit stand von Jessen. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen und auch selbstkritisch bleiben. Aber ich glaube, das sind ja nicht nur sozusagen die Linksliberalen, die Woken, die sozusagen Mitschuld tragen. Es sind ja auch, ich weiß nicht, wie sollen wir sie nennen, eine klassenpolitisch orientierte Linke. Eine Linke, die auch lieber vielleicht Jacobin liest als andere Zeitungen oder so. Linke, zu denen wir uns auch letztlich zuordnen würden, die auch mitverantwortlich sind für den Aufstieg der Rechten. Dahingehend, dass es uns ja nicht gelungen ist, wirklich schlüssige Konzepte auf die Krise des Kapitalismus zu entwickeln nach 2007, 8, 9. Ne? Also natürlich konnte man sagen, ach, der absolut. Marx, guck mal, wir hatten ja auch schon immer recht mit dem Marx und so, der hat das ja auch irgendwie schon alles gesehen und sowas. Aber wirkliche Konzepte, bei Jacobin werden sie ja immerhin diskutiert und bei Surplus und so weiter. Ich wollte das jetzt gar nicht auf Jacobin beziehen, aber du weißt, was ich meine. Also eine klassenpolitisch orientierte Linke, die wirklich konkret auch fragt, auch im Grunde sozusagen den korrekten, richtigen, konservativen, pragmatischen Gedanken mit aufnimmt, was kann im Hier und Jetzt getan werden, ohne natürlich auch die Perspektive nicht zu vergessen, wie es auch aussehen könnte in einer Gesellschaft, die auf ganz andere Prämissen beruht. So, ne? Das soll ja gar nicht irgendwie da außen vor gelassen werden. Aber wirklich auch konkret zu fragen, was kann hier auch ökonomisch, auch was die politische Macht angeht, geändert werden? Und da gab es bisher aus meiner Sicht zu wenig Linke, die das ernsthaft versucht haben. Aber dennoch, also ich bin keiner, der jetzt das sozusagen nur subjektivistisch auflösen will, sind natürlich die gesellschaftlichen Verhältnisse, die objektiven Rahmenbedingungen auch für Linke wahnsinnig schlecht gewesen die letzten 10, 15 Jahre. Aber es macht natürlich immer Sinn, bei der Frage nach den Ursachen auch sich an die eigene Nase zu packen.
Absolut. Also ich glaube auch, also dass ein wesentlicher Punkt immer noch ist, was wir auch immer wieder in diesem Podcast auch besprechen, ist tatsächlich auch das Jahr 2015 und das Scheitern der Syriza-Regierung in Griechenland. Nicht, weil ich glaube, dass Millionen Wähler, die jetzt AfD wählen, diese Krise genau verfolgt haben und daraus den Schluss gezogen haben, die Linke packt es nicht. Aber es war schon eine Demonstration, dass die Erzählung von über ein Wahlsieg hin zu einer Veränderung der Gesellschaft, die Linke auch hierzulande immer wieder erzählt, dass sie ein Stück weit einfach nicht realistisch war oder ist. Und ab dem Punkt sieht man auch verstärkt, erst recht in südeuropäischen Ländern, auch immer mehr Unterstützung für rechte Parteien, die letztendlich auch einfach gemessen an ihren eigenen Ansprüchen auch ein realistisches Angebot haben, weil ihre Politik ja nicht unbedingt die Grundsätze des Systems in Frage stellt und durchaus zumindest mit Teilen des Kapitals oder der herrschenden Klasse vereinnehmbar ist. Und das wäre eine meiner letzten Fragen für dich. Das war auch ein interessanter Text auf dem neuen Substack. Ist das Verhältnis zwischen der AfD und der Businesswelt sozusagen, dass inzwischen es sehr wenige, also eigentlich hatte man am Anfang mehr Unterstützung von einem Teil des Kapitals für die AfD als heute. Und es war immer extrem wichtig für den historischen Faschismus, auch ein Bündnis mit dem Kapital zu schließen und quasi sich von dieser Seite abzusichern. Siehst du heutzutage Annäherungen zwischen der radikalen Rechten in Deutschland und zumindest Teilen der Unternehmerklasse sozusagen? Oder wäre es möglich, dass das Kapital dann doch eher Widerstand leistet im Fall einer Regierungsbeteiligung zum Beispiel.
Ja, noch einen halben Satz zu 2015. Du als Historiker, also genau, 2015, 16. Ich glaube, wenn wir irgendwann in 30 Jahren zurückblicken auf die, also auf die Gegenwart, sind 15 und 16, diese beiden Jahre, die Schlüsseljahre. Sogenannte Flüchtlingskrise, die Formierung eines wirklich faschistischen Teils in der AfD, Syriza, Brexit, Trump, all das kommt sozusagen alles zusammen in diesen 2 Jahren. Das müsste man sich, glaube ich, auch nochmal systematisch und strukturierter und so angucken. Und 2015 auch ungefähr das Jahr, dass sich dann spätestens Teile der Kapitalseite von der AfD verabschiedet haben. Weil in der Tat war es so, 2013, 14 waren es Teile der Kapitalfraktion eher die, wird meistens so Mittelstand genannt. Das ist ein extrem schwammiger, klassenanalytisch komplizierter Begriff. Aber Kapitalfraktionen, die kurz gesagt eher auf lokale, regionale Absatzmärkte setzen, nicht so exportorientiert sind, die waren zum Teil eher kritisch, was Euro angeht, was europäische Integration in wirtschaftlicher Hinsicht angeht. Genau das, da gibt es einen Text hinter der Paywall bei Substack. Wir haben auch Paywall-Texte, weil wir uns als hauptberufliche Journalisten auch davon finanzieren müssen. Aber hinter diesem Paywall-Text, da gibt es diese Analyse zu dieser Anfangszeit. In der Tat ist es so, dass sie dann eben auch mit dem Rechtsschwenk der AfD ab 14, 15 haben sich dann so Verbände, wie zum Beispiel der Verband die Familienunternehmer von der AfD abgegrenzt, auch sehr scharf und auch glaubwürdig abgegrenzt. Und das ist im Grunde bis heute immer noch der Fall, dass es keinen großen relevanten Verband gibt, der die Nähe zur AfD sucht. Also selbst so ein Verband Familienunternehmer tut das nicht und sagt dann auch noch mal eine Woche vor der Wahl, wählt die Partei nicht. Interessant ist die Begründung übrigens, wählt die Partei nicht, weil die Stimme ist sonst verloren, weil sie nicht mitregieren dürfen. Aber trotzdem gibt es die Abgrenzung. Genau, also muss man schon ganz klar sagen, sie grenzen sich ab. Es gibt einzelne Unternehmer und auch kleinere Subbranchen. Es gibt teilweise eine Auffälligkeit, dass es häufiger Bauunternehmer sind, Immobilienbranche, wenn sie nicht zu groß sind, gibt es eine gewisse Nähe zur AfD, aber eben kein flächendeckender Verband von einzelnen Milliardären, die zahlungskräftig sind, die dann auch immer mal wieder durch die Medien geistern oder ihren Nachfahren mal abgesehen. Das ist momentan so, ist aber, finde ich, auch aus linker Sicht kein Grund zur Entwarnung, weil das kann sich schnell ändern. Ich möchte nur ganz kurz in Erinnerung rufen, wie schnell sich auch die Tech-Branche in den USA umorientiert hat, als klar war, ups, da weht der Wind jetzt von der anderen Richtung. Wir kennen alle die Bilder von Trumps Inauguration. Ich verwechsel immer das Wort, aber genau dieses große Treffen da,
Amtseinführung.
Amtseinführung, so ist es, genau, die Amtseinführung, ein schönes Wort, genau. Kennen wir alle die Bilder von den Tech-Bossen. Also es gibt da, und das war auch historisch natürlich im deutschen Kapitalismus so, einen gewissen Opportunismus, der jetzt, würde ich auch gar nicht moralisch bewerten, sondern wenn du halt ein Business hast, dann ist dein Business das Wichtige und dann musst du dich eben auch pragmatisch orientieren, umorientieren. Will heißen, also das Kapital hat in Deutschland momentan, würde ich sagen, kein Interesse, also das Kapital jetzt mal als sozusagen Gesamtkapital, kein Interesse an der AfD. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht irgendwann ein Interesse entwickeln werden, wenn die AfD stark genug ist, dass an ihnen kein Weg mehr dran vorbeiführt. So, das kann durchaus passieren. Deswegen warne ich vor, also auch als ich mag die marxistische Theorie, aber ich warne sozusagen vor vulgär-marxistischen Fehlschlüssen, dass man sagt, naja, solange keine führende Kapitalfraktion in Deutschland dahinter steht, ist das kein Problem. Es kann durchaus, es gibt einen gewissen Eigenlogik und auch Eigensinn des Politischen und auch der Masse. Also das kann sich durchaus dann eben das Ökonomische auch anpassen an die politischen und gesellschaftlichen Begebenheiten. Aber momentan sehe ich das nicht, aber es kann sich alles schnell ändern. Ich versuche es natürlich im Blick zu behalten und früh genug mitzubekommen, um euch dann mitzuteilen.
Ja, vielleicht dann noch eine letzte Frage, ein bisschen in die Zukunft blickend. Es gibt einen Text auf eurem Substack, der nicht gepaywallt ist, für die, die das kostenlos lesen möchten, den ich sehr empfehlen kann. Der hat den selbstentlarvenden Titel sozusagen: Alle Strategien gegen die AfD sind gescheitert. Ist, glaube ich, klar auch, worum es dann geht. Und da listest du, finde ich, auch sehr systematisch und nützlich auf, was bisher alles probiert wurde, und dass halt alles nicht funktioniert hat, dass die AfD eigentlich zwar ab und zu dann mal Umfrage tief hat, aber eigentlich nur von Stärke zu Stärke voranschreitet. Und es gibt aber noch eine Strategie, die du auflistest, die halt noch nicht gescheitert ist, weil sie noch nicht ausprobiert werden konnte, nämlich die Strategie der Einbindung. Also die Idee, die wir auch zum Beispiel in Österreich schon lange sehen, aber auch in anderen europäischen Ländern, man integriert die Rechtspopulisten oder die Rechtsextremen, um ein bisschen auch die Schärfe rauszunehmen und sie quasi mit Staatsverantwortung einzubinden an ein bürgerliches Regierungsprojekt. Glaubst du, dass wir das zum Beispiel nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt sehen könnten? Oder glaubst du, dass zum Beispiel die CDU das bereits vorbereitet, eine solche Strategie? Weil, wie du selber schreibst, alle andere Wege oder alle andere Methoden sind bisher ja kläglich gescheitert.
Ja, also die 8 Strategien, die ich da aufliste, es sind wahrscheinlich 1, 2 mehr, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Ich habe relativ viele Rückmeldungen bekommen, was mich auch gefreut hat, dass es ja ein neues Projekt, dass es dann trotzdem relativ viel sozusagen Rückmeldungen gibt. Kolleginnen und Kollegen haben mich auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht noch die ein oder andere Strategie zusätzlich gibt. Vielleicht mache ich auch immer mal eine Erweiterung. Wer genau liest, und ich glaube, eigentlich haben es alle mit, glaube ich, liest man es raus aus dem Text, dass ich eine gewisse Sympathie für die 8. Strategie habe, die Strategie der tiefen Intervention oder die strukturellen Ursachen in den Blick zu nehmen, weise aber auch darauf hin, dass das eher eine sehr langfristige Angelegenheit ist. Also da geht es darum, dass man wirklich die gesellschaftlichen Ursachen zur Grundlage nimmt. Das führt aber kurz- und mittelfristig nicht dazu, dass man irgendetwas jemanden schwächen kann. Das ist im Grunde, habe ich da schon auch sowas wie antifaschistische Wirtschaftspolitik oder sowas im Blick gehabt. Ich glaube nicht, dass sozusagen jetzt dadurch, dass es eine Forderung gibt, Mietbremse oder sowas, so sympathisch mir das ist, oder höherer Mindestlohn, dass dann auf einmal so ein Drittel der AfD wieder sagen, ja geil, dann ist jetzt natürlich der Weg klar, dass ich die Linkspartei oder sowas wähle. Das wird natürlich so nicht passieren. Also so der, wie lange es, selbst so in einer Partei wie der SPD, wie lange es gebraucht hat, bis sie dann die Arbeiterklasse verloren hat, wahrscheinlich wird es auch so lange wieder dauern, um sie wiederzubekommen für ein linkes Projekt, jetzt egal welche Partei oder so das ist. Ne? Also sowas wie ein Aufbau von Klassenbewusstsein passiert nicht über Nacht und nicht mit 2 Forderungen und so. Ne? Deswegen würde ich dafür plädieren, diese Strategie der tiefen Intervention zu verbinden, dann zu versuchen, wie kann man das verbinden mit vielleicht Teilabwehrkampfstrategien, die in den anderen in den anderen Punkten genannt werden. Aber da habe ich jetzt noch keine Antwort und so. Vielleicht kommt mir noch mal irgendwann ein. Das war jetzt nur erstmal der Versuch, so einen Status quo zu formulieren in diesen Strategien. Zur Strategie der Einbindung. Ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz, also die meisten Linken würde sagen, auf gar keinen Fall einbinden. Ich glaube, es hätte schon natürlich Vorteile, diese Einbindung, weil dieser ganze, was wir vorhin auch am Anfang hatten, dieser Habitus des Anti-Establishment und so, das würde natürlich schon gäbe zumindest theoretisch die Möglichkeit der Entzauberung. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Diese Möglichkeit gäbe es. Zumal es ja so ist, also ich glaube ja schon, auch wenn ich das die Eigendynamik und die Eigenlogik des Politischen stark mache, haben wir es ja mit so umfassenden gesellschaftlichen, geopolitischen Widersprüchen zu tun, dass ja fast egal gerade ist, welche Regierung mit den alten Mitteln an der Macht ist, sie werden diese Probleme in der Weise nicht lösen können, ne? Höchstens vielleicht besser oder schlechter bearbeiten können. Und das Problem hätte natürlich auch eine AfD. Es gibt allerdings 2 Probleme, und das führt dann dazu, dass ich auch eher skeptisch bin, was die Strategie der Einbindung angeht. Das eine ist, wir wissen ja nicht, was die AfD dann macht, wenn sie eingebunden ist. Nun ist jetzt nicht 1933, glaube ich. Es gibt andere Voraussetzungen gesellschaftlich, ökonomisch, aber auch was die Institutionen, demokratischen Institutionen und sowas angeht. Aber wenn wir jetzt mal denken, Sachsen-Anhalt, es kommt dazu, dass vielleicht Ulrich Siegmund die absolute Mehrheit holt, was nicht ausgeschlossen ist. Wer sagt denn nicht, dass er nicht alles versucht, das Maximale durchzusetzen und vielleicht auch dann immer noch weiter an die Grenze geht, noch weiter an die Grenze geht. Das lässt sich nicht ausschließen. Und wer sagt denn dann, dass es ausgeschlossen ist, dass dann die SPD, die CDU wirklich zerbricht oder so, ne? Dass es dann einen Riss vielleicht Ost-West oder sowas gibt und dass dann die AfD bei einem Bruch in der Koalition nicht dann doch und Alice Weidel die nächste Kanzlerin ist. Also ist ja nicht ausgeschlossen. Das kann man leider, das kann man nicht ausschließen. Deswegen bin ich da skeptisch. Und jetzt rein sozusagen utilitaristisch und so betrachtet, zeigen auch bisher Studien, dass es mittel- und langfristig nichts bringt. FPÖ Österreich hast du genannt. Das hatte, die waren zweimal beteiligt, das hatte zweimal dazu geführt, gerade die erste kann man besser sich vergegenwärtigen, weil der zweite Bruch war wegen Ibiza, das sind ganz besondere Voraussetzungen, aber der erste Bruch oder nachdem die FPÖ Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er Jahre in der Regierung war, ging es schon erstmal ein bisschen bergab mit ihnen, also waren kurz mal entzaubert, aber es hat mittel- und langfristig nicht zu nichts geführt. Jetzt ist die FPÖ ähnlich wie die AfD stark rechts durch Kickel mega rechts geprägt und noch stärker als die AfD. Ne? Also insofern scheint diese Strategie der Entzauberung auch nur eine vielleicht eher kurzfristig, mittelfristig funktionierende Strategie zu sein, weswegen ich doch eher die tiefe Intervention langfristig fokussieren würde und gucken, dass man das ergänzt durch eben Teile von Abwehrstrategie.
Klingt aber so oder so, dass zumindest die nächsten Monate, nächsten Jahre schwierig sein werden, auch für die Linke, trotz dem natürlich sehr erfrischenden Wahlsieg gestern in New York City. Wir stehen vor Jahren wahrscheinlich eines rechten Vormarsches.
Das ist sicherlich so, aber New York, und klar, wir blicken jetzt alle jetzt mal auf New York und so, aber es zeigt auch, es gibt auch Raum und Möglichkeiten für etwas anderes. Und das darf man, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren. Und man darf auch nicht, gerade, ich meine, wir machen das jetzt auch, wir gucken auf die AfD und das Vorfeld und so weiter, aber man muss es immer im Zusammenhang mit den anderen Akteuren, mit den anderen politischen Akteuren und den gesellschaftlichen Verhältnissen versuchen zu fassen. Und wenn man daraus dann die politischen Schlüsse zieht, bin ich sehr froh darum. Ich bin natürlich jetzt erstmal auch professioneller Journalist, also die politischen Schlüsse können auch gerne andere ziehen, aber wir wollen doch ein bisschen was dazu beitragen, dass diese Schlüsse etwas mehr Grundlage haben und dass man sowohl über die Rechten mehr Bescheid weiß, als auch ein bisschen mehr über die gesellschaftlichen Verhältnisse.
Das klingt doch wie ein gutes Angebot. Danke nochmal, Sebastian. Sein und Nils Projekt über Rex könntet ihr aufrufen auf überrex.de. Danke und bis zum nächsten Mal.
Danke, Lauren.
Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an meinen Gast, Sebastian Friedrich. Sein neuer Blogprojekt zusammen mit Mir Schniederjan, Überrex, befindet sich auf www.überrex.de. Kann ich allen, die die deutsche Rechte besser verstehen wollen, wärmstens empfehlen. Und natürlich, wie immer, danke an unsere loyalen ZuhörerInnen und Zuhörer. Bevor ich mich verabschiede, noch die wöchentliche Hinweis, dass dieser Podcast produziert wird von Jacobin Magazine. Jacobin Magazine ist eine sozialistische Zeitschrift für Politik, Geschichte und auch manchmal Kultur. Wir erscheinen viermal im Jahr gedruckt und jeden Tag mit neuen Inhalten auf unserer Homepage jacobin.de. Wenn du willst, dass Jacobin und die Projekte um uns herum noch lange existieren, kannst du am besten dazu beitragen, indem du uns unterstützt mit einem Abo, den du abschließen kannst auf unserer Homepage jacobin.de. Bis nächste Woche.